Heute reden wir mal über Pornografie.
Moment, was?
Das ist genau die Reaktion,
Emil ist halt,
die
ich... Emil ist einfach alles zuzutrauen.
Nein, also bevor uns jetzt der Algorithmus kickt, es geht um Investments.
Ach so, okay. Ich dachte schon, welche Story kann Emil jetzt hier mit Finanzen, welche Porno-Story kann Emil hier mit Finanzen verbinden?
Und zwar okay. Um Investment-Pornografie.
Ja, habe ich mir doch richtig gedacht.
Unter anderem, das kam nämlich in einer User-Frage vor. Ihr stellt uns ja immer sehr viele Fragen, vor allem über Instagram stellen unsere Nutzerinnen und Nutzer super viele Fragen. Und die können wir am Ende von so Folgen einfach gar nicht beantworten. Und die stauen sich bei uns wirklich an. Wir heben die auch auf. Und deswegen machen wir heute mal wieder eine Extra-Folge. Geld ganz einfach, in der wir, Saidi und Emil von Finanztipp, eure Fragen beantworten. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also bevor wir zur Pornofrage kommen, wir machen das ganz einfach. Ich habe einfach mehr Userfragen als sonst Klar. mitgebracht, die sich so aufgestaut haben. Und wir haben auch versucht, so einen Blumenstrauß, der sehr, sehr viele Menschen betrifft, auszusuchen, damit für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, hoffentlich ein paar Fragen dabei sind, die dich interessieren oder bei denen du vielleicht denkst, so interessant, habe ich noch nie drüber
nachgedacht. Kannst du kurz einen Teaser geben? Also wir reden offensichtlich über Investmentpornografie. Was ist das eigentlich? Was noch?
Warum man eigentlich noch Tagesgeld braucht. Und es geht auch zum Beispiel um gemeinsam in ETFs investieren.
Okay.
Und auch um Rürup-Verträge.
Ja, schön. Immer noch nicht totzukriegen, ne?
Es geht ein bisschen darum.
Das war jetzt ein bisschen pauschal.
Es geht ein bisschen um die Frage, wie man ihn tot kriegen kann. Ich teaser schon mal so viel an.
Ja, okay.
Und die erste Frage, die ich rausgesucht habe, kommt von Nalexina und sie fragt: Mein Mann und ich investieren beide in ETFs. Einer kauft immer ganze Anteile, der andere investiert immer eine fixe Summe.
Oh.
Argument?
Interessant.
Es ist egal, das Depot steigt oder fällt ja prozentual. Stimmt das? Was ist der Unterschied?
Das stimmt.
Erstmal, also mathematisch, ne? Richtig.
Genau. Also niemand hat jetzt einen Vorteil, wenn er, was weiß ich, der eine investiert 100 Euro Sparplan jeden Monat, ja, und der andere kauft immer einen festen Anteil. Es ist nur die Frage sozusagen, wie viel ist dieser Anteil wert, ja, wer dann mehr oder weniger reinspart. Aber richtig, das Depot steigt und fällt prozentual, das spielt erstmal keine Rolle. Ich sag mal so, wenn du, was weiß ich, jetzt sagen wir mal, der Kurs eines Anteils ist auch 100 Euro, um es vergleichen zu können. Und ja, genau, wenn der halt steigt sozusagen und du kaufst dann für 120 sozusagen, ja, dann investierst du natürlich offensichtlich mehr und hast natürlich dann am Ende mehr vom
mehr. Aber genau, das ist natürlich die Frage. Jetzt sagen wir also Anteil 100 Euro.
Ja.
Jetzt sagen wir, beide investieren jeweils 250 Euro.
Okay, kompliziert.
Ja. Das heißt, Partner A kauft dann 2,5 Anteile.
Yep.
Sparplan 250 Euro, dein Anbieter kauft 2,5 Stück. Partner 2 kauft ja nur 2, weil er kauft immer ganze Anteile.
Ach so, okay, spart den Rest sozusagen nicht rein.
Und, ja, genau. Oder die 50 Euro bleiben dann quasi im Depot und genau. Du kaufst dann im nächsten Monat 3, wenn wir sagen, jetzt sagen wir, der Kurs ist konstant.
Ja.
Ganz hypothetisch. Ne? Ja. Der Kurs ist konstant und dann kaufst du im nächsten Monat quasi 3, weil dann sind ja 300 Euro auf dem Verrechnungskonto, ja, wegen den 50 Euro Rest.
Ja, genau. Also wenn es so läuft, dann sollte es sich theoretisch ausgleichen irgendwann. Das ist natürlich in der Praxis nicht der Fall, weil der Kurs halt doch schwankt und zwar erheblich schwankt. Und klar, wenn du dann sozusagen immer auf volle Anteile sozusagen zum Beispiel aufrundest in der Praxis, naja, dann wirst du wahrscheinlich, vermute ich, mehr investieren. Punkt ist vor allen Dingen der, ich sehe ein ganz anderes Problem. Du musst jeden Monat wieder eine neue Entscheidung treffen. Also psychologisch und auch Money-Habit-mäßig finde ich das keine gute Idee. Weil du kannst halt also wüsste ich zumindest nicht, dass man irgendwo bei einem Broker einstellen kann, ich will immer zwei ganze Anteile einstellen, sondern das ist halt, da ist der ETF-Sparplan halt, würde ich schon wirklich sagen, unschlagbar, weil er dich genau von dieser Entscheidung entlastet. Weil ich will das mal sehen, ja, okay, ich nehme mir jetzt vor, sagen wir mal, 2 Anteile pro Monat immer zu erwerben und jetzt geht die Börse nach unten. Oh, jetzt ist der Kurs ja irgendwie unten, jetzt könnte ich auf einmal, ich mache mal ein ganz krasses Beispiel, ich könnte auf einmal 4 Anteile erwerben. Mache ich das jetzt wirklich? Ja, also schon mal sind wir wieder beim berühmten Cost-Average-Effekt. Es hat keinen wirklichen Vorteil, weil zum Vergleich müsstest du ja dann, wenn der Kurs steigt, weniger investieren. Es geht mir eher ums Psychologische, dass ich dann ins Grübeln komme. ich warte jetzt lieber mal, ne? Vielleicht fällt der Kurs ja noch weiter, ich könnte ja vielleicht 6 Anteile dann irgendwann kaufen oder sowas in Richtung. Und da wäre ich ganz vorsichtig, ja. Der große Vorteil des ETF-Sparplans ist, dass ich konstant dabei bleibe, dass ich die Zeit nutze. Es geht nicht darum, sozusagen das zu optimieren, wie viele Anteile ich jetzt pro Monat kaufe, sondern dass ich nicht jeden Monat diese Entscheidung wieder neu treffen muss.
Bin ich ganz bei dir. Ich bin bei sowas auch, ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen entscheidungsavers. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend, wenn du immer permanent neu entscheiden musst.
Wow. Ja, also total anstrengend. Abgesehen davon würde ich das natürlich nur bei einem Broker machen, der total günstig ist, weil sonst zahlst du jeden Monat wieder neue Ordergebühren und so weiter und einen ETF-Sparplan kriegst du natürlich umsonst.
Also Unterschied gibt es keinen, es stimmt, aber wir würden sagen, mach den Sparplan
ganz klar. Der Einfachheit halt.
Ganz klar. Auch für den Wert deiner eigenen Zeit für unsere User.
Finanzen ganz einfach und das ist so ein Fall, ja, da hat das absolut Vorteile, es einfach zu halten. Stur, heil deinen Sparplan über meinetwegen 250 Euro.
Die zweite Frage, endlich kommt sie von andi.to.
Jetzt kommt sie.
Wie soll ich mit Investment-Pornografie umgehen? Das zu ignorieren fällt mir teilweise schwer. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt gemeint? Ich gehe mal davon aus, also das, was mir so begegnet, wenn ich in sozialen Medien bin, du scrollst durch Instagram, YouTube, was auch immer, und dann sind da immer irgendwelche Leute, die fahren die krassesten Renditen ein mit, keine Ahnung.
Genau. Sitzen auf einer Yacht, fahren mit dem Lamborghini vor, sitzen in ihrer krassen Villa, whatever.
Ja, genau. Oder auch nur so redditfinanzen.de, Grüße gehen raus.
Schön hier.
Einfach Leute, die wirklich auch jetzt vielleicht gar nicht so den krassen Lifestyle haben, aber die krasse Renditen zum Beispiel mit Einzelaktien oder mit Krypto gemacht haben.
Genau. Krypto ist der Vorreiter, aber du kannst ja auch, wenn du rechtzeitig jetzt Rennmetall gekauft hast oder sowas, kannst du auch echt ordentlich was einfahren. Und die Frage war ja, glaube ich, von dem User, wie gehe ich damit um? Und jetzt können wir uns natürlich einfach hier hinsetzen, so, ja, was willst du denn schon damit umgehen? Ignorieren natürlich, ja. Aber mir ist schon klar,
Das ist zu einfach.
Das ist nicht so leicht. Weil, also ich glaube, es sind mindestens zwei psychologische Vorgänge, die da vorgehen. Das eine ist natürlich die berühmte FOMO. Shit, ich habe was verpasst. Also war ich doof, das nicht rechtzeitig gesehen zu haben. Und das zweite ist, Gier. Ja, muss man ganz klar sagen. Was wäre, wenn ich das jetzt auch machen würde, könnte ich mir nicht auch, sag ich mal nicht die Yacht, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber könnte ich mir dann nicht auch die Traumimmobilie leisten, von denen wir schon lange träumen, auch für die Kinder. Kann man ja mal ganz realistisch, ne? Weil wir haben nicht das nötige Eigenkapital. Ich müsste für das Haus eigentlich, was weiß ich, 80.000, 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen. Ja, mit unseren 30.000, die wir mühsam angespart haben, kommen wir nicht weit. Ja. So, das ist ein ganz lebensnahes, praktisches Problem. Ja, also, wie mache ich mich davon frei? Es ist schon ganz schön schwierig, das verstehe ich voll. Auch als jemand, der durchaus vor, das ist zwar eine Langeweile her bei mir schon, aber auch mal drauf reingefallen ist, da muss man auch ganz klar sagen. Ne? Weil es einfach auch so verlockend ist, so spaßig ist, ja.
Es klingt auch so machbar.
Hebel-ETFs oder was waren damals halt angesagt oder irgendwelche Turbo-Zertifikate und so weiter. Boah, kann man ja toll mit rumspielen. Ich glaube, das Wichtigste ist echt ein gerüttelt Maß an Selbsterkenntnis. Also das erste Mal bitte nicht spontan machen. Das ist, glaube ich, das Größte. Das ist, also wir reden ja öfter mal hier über Spontankäufe. Gönne ich mir jetzt irgendwie das Computerspiel oder die, was weiß ich, die teure Klamotte oder sowas. Bei so Investmentpornografie, irgendwelchen Wertpapieren oder sonst Anlagen, die halt nach viel Rendite versprechen, bitte mach's nicht sofort. Denk unbedingt erstmal nochmal drüber nach. Und bist du jetzt nicht irgendwie gerade irgend so einer Gier, weil dir das ein Kumpel erzählt hat oder irgend sowas in Richtung erlegen. Das ist, glaube ich, das erste Wichtigste, weil gib dir mal selber Zeit zu checken, was gerade bei dir abgeht. Und dann, also damit bekämpft man halt so ein bisschen auch die FOMO, ja, dass, oh, ich bin irgendwie so doof gewesen, das haben die beim Mittagessen alle davon geredet und ich hatte keine Ahnung, ja, so kann man sich auch erstmal selber schlau machen. Weil was halt in solchen pornografischen Erzählungen, ob das jetzt ein Werbespot ist oder der Kumpel, der davon erzählt, nicht vorkommt, ist natürlich das Risiko. Ja, das wird dann halt ganz schnell ausgeblendet, dass das halt, das kann schon mal funktionieren, aber ich sage jetzt mal extrem, weil völlig willkürlich, ja, dann erzählt dir jemand davon, aber wen du halt nicht siehst, die anderen 9 Dudes, ja, bei denen das daneben gegangen ist.
Ja.
Die halt eine vergleichbare Wette abgeschlossen haben, ob da auf eine Einzelaktie oder irgendein Altcoin oder I don't know, ja, die nicht funktioniert haben. Die Geschichten kriegst du halt nicht zu hören.
Was, glaube ich, auch noch ein aus meiner Erfahrung ein praxisnaher Tipp ist, einfach zum Beispiel bei Instagram oder auch bei YouTube Shorts, wenn dir da sowas häufig vorkommt, da gibt es ja diesen Button mit kein Interesse. Also auf diese 3 Punkte klicken und du kannst ja dann zum Algorithmus sagen, mich interessiert sowas nicht. Ist vielleicht, klingt im ersten Moment blöd, weil es interessiert einen ja doch. Aber wenn du einfach deine wenn du einfach die Anzahl der Momente reduzierst, denen du sowas ausgesetzt bist, macht es das auch einfacher.
Ja, also ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, Finanzen ganz einfach, wo ich sozusagen auch die grundlegende Erkenntnis, dass es halt, ja, natürlich wollen wir alle mal mindestens mal wohlhabend werden, wenn nicht sogar sowas wie reich werden, aber das funktioniert halt nur auf die ganz lange Tour und das, wie man das gelassen hinkriegt, darum dreht sich schon ein großer Teil meines Buches Finanzen ganz einfach, das am 3. November erscheint. Aber vielleicht muss ich nochmal ein zweites Buch schreiben, wo es dann wahrscheinlich sowas wie um Zen-Philosophie geht, ne? Nämlich genau dieser Punkt mit der Gelassenheit, den nochmal deutlicher zu machen. Das ist schon nicht so einfach. Die Erkenntnis, hey, du machst mit so einem weltweit anliegenden Aktien-ETF-Sparplan alles richtig und das ist halt auch das, was du sinnvollerweise erwarten kannst. Ich sage es mal nochmal ganz deutlich, was ist unsere Erwartung? Dass sich unser Geld ungefähr alle 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, irgend sowas verdoppelt. Das ist schon ganz schön ordentlich. Das ist übrigens viel mehr, als die allermeisten Leute, also allermeisten Deutschen aus ihrem Geld machen, die nicht in Immobilien investiert sind. Also mit Immobilien konntest du mal solche Renditen erwirtschaften, ob das jetzt in Zukunft weiter so ist. Das steht auf einem anderen Papier. Aber die meisten Leute, die irgendwo Geld angelegt haben in Deutschland, bleiben weit darunter. Weit darunter, muss man ganz klar sagen. Das ist ein solides, vernünftiges Ziel zu sagen, ich will mein Geld alle 10 bis 15 Jahre verdoppeln. Das ist das, was man so erwarten kann. Und sich klar zu machen, alles, was darüber hinausgeht, vor allen Dingen jetzt mein Beispiel vorhin, ja, wir haben 30.000 Euro Eigenkapital, brauchen aber irgendwie 80.000, lass mal schnell zocken damit. Das Risiko ist gewaltig und die Gefahr besteht dann, dass deine 30.000 Euro, ja, weiß ich nicht, bald nur noch, was weiß ich, 20, 15, 10.000 wert sind. Ja, haben wir alles schon erlebt.
Die nächste Frage kommt von Maelis. Was tun, wenn es zu spät ist? Zum Beispiel Rürup unterzeichnet und Widerruf nicht genehmigt.
Also, wenn du dir sicher bist, Maelis war das, glaube ich, gell? Dass du einen Fehler gemacht hast, beitragsfrei stellen. Dann hast du halt da jetzt, ich weiß es nicht wie viel, aber deinen Monatsbeitrag oder drei Monatsbeiträge oder wie auch immer, da schon reingezahlt. Meinetwegen sind es auch 200 Euro. Wenn du dir sicher bist, du hast einen Fehler damit gemacht, dann schmeiß dem guten Geld nicht weiter gutes Geld hinterher. Ja, das ist leider, es ist ja nicht ganz verloren. Da liegen ja dann ein paar Euro in dem Vertrag drin und die bekommst du hinten mal als Mini-Rente irgendwann mal ausgezahlt. Da für alle, ja, so ein Rürup-Vertrag ist halt unkündbar. Das ist halt das Fiese dabei, den kannst du nicht, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist, kannst du nicht widerrufen. Du kriegst das Geld vor der Rente auf keinen Fall wieder raus. Ja, so muss man hart so sagen. Aber jetzt nur zu sagen, ha, dann beiß ich halt in den sauren Apfel und zahle mein Leben lang oder auch, weiß ich nicht, x Jahre lang 200 Euro im Monat da ein, weil ich habe es ja schon abgeschlossen. Nein, du kannst den Vertrag natürlich jederzeit beitragsfrei stellen. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass du festgestellt hast, dass der Vertrag viel zu teuer ist, dass er für dich gar nicht geeignet ist und so weiter. Das ist leider, muss man ganz sagen, bei ganz vielen Rürup-Verträgen, die in diesem Land verkauft werden, der Fall. Es gibt nur sehr wenige Fälle, da kannst du bei uns bei Finanztipp nachschauen, wann tatsächlich mal ein Rürup-Vertrag Sinn macht und dann bitte auch mit einem recht günstigen oder sehr günstigen Vertrag machen. Auch die Empfehlungen findest du bei uns auf der Webseite.
Dann machen wir weiter mit Brewfab. Riester für einen Partner sinnvoll bei mindestens zwei Kindern, aber ist das auch ein Muss?
Was würdest du denn sagen? Findest du das ein Muss?
Es hängt natürlich vom Einkommen auch so ein bisschen ab, aber man muss natürlich schon sagen, wenn jetzt das ein Partner macht bei mindestens zwei Kindern, die Förderung ist halt geschenkt.
Ja, also ist es ein Muss? Es ist natürlich kein Muss. Du wirst wahrscheinlich nicht arm werden, wenn du das nicht machst. Ne? Aber jetzt bei dem Beispiel. In den meisten Fällen ist es ja dann so, ne? Zwei Kinder, ein Partner macht es, dann auch der Partner oder die Partnerin mit dem niedrigeren Einkommen übrigens. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und in vielen Fällen, dann kriegst du wahrscheinlich für zwei Kinder zweimal 300 Euro, also 600 Euro Zulagen plus deine eigenen sind nochmal 175 Euro, 775 Euro Zulagen im Jahr. So, und es gibt, wissen wir alle nicht, aber wenn du das heute machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Regierung daran auch nichts ändert. So, und dann musst du wahrscheinlich vielleicht, das ist halt, deswegen sagst du zu Recht, hängt vom Einkommen ab, weniger selber oder zumindest nur annähernd genauso viel einzahlen, um das zu bekommen. Ja? Das ist halt schon ein sehr gutes Geschäft. Und wenn du das dann noch mit einem Riester-Vertrag machst, den wir empfehlen, wo die Kosten auch wirklich überschaubar sind und nicht einen sauteuren Riester-Vertrag machst, dann ist es einfach ein gutes Geschäft und es wäre ein bisschen doof, das liegen zu lassen, ist es jetzt katastrophal, wenn du sagst, ich habe da keine Lust drauf, das ist mir viel zu unflexibel, ich will das Geld, was weiß ich, ja, anderweitig anlegen, ist auch nicht schlimm, aber ich würde tendenziell auf diese 775 Euro nicht verzichten.
dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Richtiges Schnellfeuer-Fragen.
Ja, ja. Maschinengewehr, ja.
Janis.xam. Warum Tagesgeld als Notgroschen, wenn auch ein Geldmarkt-ETF nötig ist?
Ja.
Möglich ist.
Genau. Also ich mache es ganz persönlich. Ich habe beides. Ja. Ich habe meinen Notgroschen auf dem Tagesgeld und ich habe meinen ordentlichen Sicherheitsbaustein, also wesentlich mehr habe ich in einem Geldmarkt-ETF drin. Warum mache ich das so und warum empfehlen wir das bei Finanztipp übrigens auch so? Naja, Tagesgeld ist halt Sofortüberweisung, muss man oder Echtzeitüberweisung, muss man deutlich zu sagen. Wenn ich halt ein Problem
oder halt im schlechteren Fall ein Bankarbeitstag, also ja, ist genau. Auch schnell.
Selbst ein Bankarbeitstag, genau. Ich komme halt mehr oder weniger sofort an das Geld ran. Und ja, das soll auch bei mir mal, ich meine, große Autoreparatur, gut, die muss in aller Regel nicht sofort überweisen oder sowas, kann schon mal was echt Ordentliches schnell passieren, wo du viel Geld brauchst. Und da ist mir mit einem Tagesgeldkonto einfach wohler, muss man ganz klar sagen. An den Geldmarkt-ETF kommst du auch schnell ran, aber es braucht halt einen Börsenöffnungstag, ja, also übers Wochenende geht halt nicht, schon mal ganz elementar, ja, und bis das Geld dann auf deinem Verrechnungskonto ist, kann es schon mal 2 oder vielleicht sogar 3 Tage dauern. Klar, bei den modernen Brokern und so weiter ist es in vielen Fällen auch, gefühlt sich fast wie Echtzeit an, dass es die Wertstellung gemacht ist, aber ich würde mich halt nicht drauf verlassen.
Plus, du hast ja dann nochmal die Zeit vom Verrechnungskonto auf dein Girokonto.
Ja.
Also das kommt ja auch nochmal dazu.
Genau. Das sollte heutzutage mit Echtzeitüberweisung wird alles sehr viel schneller und das ist auch gut so. Das finde ich auch wirklich gut. Das finde ich schon echt nochmal einen gewissen Quantensprung. Aber es ist schon sehr angenehm mit den Echtzeitüberweisungen. Aber für das, ich brauche einfach mal schnell ein paar tausend Euro für was auch immer da daherkommt, da ist mir ein Tagesgeld doch deutlich lieber. Und ganz ehrlich, das gleicht auch die paar Prozent oder ja, Nachkommastellen an Prozentpunkten, dass jetzt mein Tagesgeldkonto weniger Zinsen abwirft als der Geldmarkt-ETF. Das ist absolut.
Da ist natürlich auch eine gute Option einfach für den Notgroschen. Wir haben ja in unserem Tagesgeldvergleich die Option mit dauerhaft guten Zinsen. Also Tagesgeldkonten, die über längere Zeit eigentlich immer einen stabilen, ordentlichen Zins geliefert haben aus sicheren Ländern. Und dafür ist das ja eine richtig gute Option. Du musst ja mit deinem Notgroschen nicht irgendwie das total optimierte Tagesgeldhopping betreiben.
Genau.
Nimmst du dir da eine Option weg, das ist dann auch einwandfrei, ja. Du kriegst irgendwie einen okayen Zins, klar, die Inflation ist trotzdem da, aber du kannst immerhin so ein bisschen dich nicht ganz abhängen lassen.
Ja, nee, finde ich total validen Tipp von dir, man muss sich halt bewusst sein, bei diesen dauerhaft guten Angeboten, die werden immer hinter einem Geldmarkt-ETF ein Stück weit zurückbleiben, nicht dramatisch, ne? Aber mein Gott, wir reden ja jetzt nicht von den Riesensummen und ob du jetzt da, ich sag jetzt irgendwas, 0,5%, 0,7% weniger Zinsen kassierst, das macht es am Ende nicht aus, das ist nicht das Entscheidende.
Die nächste Frage kommt von dieuli.wnb und sie fragt nach einer Alternative zur BU für junge Erwachsene bei psychischer Vorerkrankung.
Ja.
Tatsächlich super unangenehmes oder schwieriges Thema.
Ja, also ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Erstmal vorweg gesagt, ja, eine BU ist genau aus dem Grund heutzutage so wichtig, weil wir wissen, der häufigste Grund, warum Leute ihren Job nicht ausüben können und damit irgendwann kein Einkommen mehr haben, sind psychische Gründe.
36%.
Ja. Danke.
Ja, also ist übrigens Platz 2, Skelettbewegungsapparat, sind 18%.
Also ein Riesenunterschied.
Das ist ein massiver Unterschied, ja.
Das kommt natürlich daher, ganz klar, dass das in den letzten Jahren auch viel gesellschaftlich anerkannter, sage ich jetzt mal, ist zu sagen, ja, das ist auch völlig okay, dass es dir einfach seelisch nicht gut geht. Ja, Thema, ob jetzt Burnout oder Depression oder sowas in der Richtung, das ist einfach auch, würde ich sagen, nicht nur anerkannte Krankheiten sind, sondern einfach auch gesellschaftlich stärker anerkannt sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und gerade bei jungen Leuten spielt das ja eben auch immer eine größere Rolle. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wo kommt das her, wenn das, letztendlich spielt das keine Rolle. Es gibt ja auch durchaus Chancen, wenn man nur eine kurze Phase hatte, zum Beispiel Todesfall in der Familie und so weiter, kann man in vielen Fällen schon auch eine BU bekommen. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt kommen wir wieder auf die Frage eigentlich zurück, ich kriege keine. Sollte ich auf alle Fälle was unternehmen. Weil es kann ja sein, dass das ein Dauerzustand wird, ja, auch wenn man es nicht gerne möchte. Also ist ja völlig in Ordnung, wenn es einem nicht gut geht und ich fortlaufende Therapie brauche, dann brauche ich das halt einfach. Punkt. So, da sollte man auch keine Abstriche machen. Also habe ich übrigens auch schon mal im Bekanntenkreis gehört. Ja, nee, ich lasse das jetzt mal mit der Therapie oder ich gehe gar nicht zur Therapie, weil ich kriege ja dann keine BU. Moment, stopp. Also verkehrt rum. Ne? Also Gesundheit ist erstmal wichtiger als.
Ja. Und du brauchst natürlich also 5 Jahre nach Therapieende.
Genau.
Also ab 5 Jahren nach Therapieende nehmen dich ja eigentlich die meisten Versicherer ohne Probleme.
Genau.
Manche nehmen dich früher, auch mit so einer Prüfoption.
Genau.
Aber die Baustelle ist, also ich würde sagen, es ist jetzt ein anderer Fall, wenn du sagst, mein Therapieende war vor 4 Jahren und ich überlege jetzt, ich will jetzt so eine Versicherung abschließen. schließe ich jetzt eine alternative Versicherung ab, die es ja gibt, aber die halt einfach nicht so viel leisten wie eine BU oder die halt nicht genauso gut sind.
Ja.
Oder warte ich vielleicht noch das eine Jahr und schließe sie dann ab. Dann ist man in so einem Ding, wo du irgendwie eine Option hast.
Ja.
Aber das Problem ist natürlich, klar, du bist vielleicht noch in Therapie, dann ist das natürlich super schwierig, weil es kann natürlich sein, dass du auch eine BU kriegst in ganz vielen Fällen, aber halt mit einem Leistungsausschluss.
Genau.
Und dann sind halt die psychischen Erkrankungen nicht abgedeckt. Und was ist, wenn du dann später aus einfach eine andere psychische Erkrankung bekommst?
Ja. Also zunächst mal, wenn das möglich ist, eine BU zu bekommen mit einem Leistungsausschluss Psyche, was nicht oft nach meiner Kenntnis der Fall ist, dann würde ich es auf alle Fälle machen. Weil ja, jetzt rein statistisch hast du dann 36% des Risikos nicht abgedeckt, aber trotzdem rein statistisch hast du 64% dann trotzdem abgedeckt. Und natürlich kannst du auch später einen Herzinfarkt haben, einen Schlaganfall, Parkinson, was weiß ich, Krebs. Genau, danke. Ja, also ist halt alle keine lustigen Vorstellungen, aber natürlich gibt es dieses Problem. Oder machen wir es mal nicht so dramatisch. Einfach schlichtweg einen Rücken leiden und du kannst nicht mehr sitzen. Und das reicht ja schon, um deinen Job nicht mehr aus.
Oder du bist halt, machst irgendwas Handwerkliches und kannst wegen deinem Rücken leiden ein Jahr nicht arbeiten und danach wieder. Also BU kann ja auch vorübergehen.
Genau. Also kurz gesagt, wenn du eine BU bekommen kannst, mach sie und du kannst dann immer noch nach den berühmten 5 Jahren versuchen, die Psyche wieder mit zu versichern, auch wenn es dann vielleicht mehr kostet.
Und wir wissen natürlich, dass das ein super wichtiges Thema ist, auch für euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer. Und wir haben dazu einen relativ neuen Ratgeber, den verlinken wir auch unten extra in den Shownotes.
Ich mache noch kurz einen Hinweis. Ja, es gibt aber Alternativen zur BU. Du musst dir halt bewusst sein, wenn du jetzt gerade in Therapie bist, dass du wahrscheinlich dieses Thema Psyche, wie wir gerade gesagt haben, nicht versichert kriegst. Aber du könntest zum Beispiel versuchen, andere Absicherungen zu bekommen. Zum Beispiel gibt es Absicherungen gegen schwere Krankheiten. Ja, da ist Krebs und andere Sachen dann versichert. Du kannst auch Grundfähigkeitsversicherungen machen, wo bestimmte Fähigkeiten versichert sind. Wenn man die verliert, das ähnelt so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, so einer Pflegeversicherung. Das Wichtigste ist, lass dich dazu beraten. Auch wir haben da einen Test gemacht, qualifizierten Makler, die wir dort empfehlen, können dich dazu beraten. Das Wichtigste ist, versuch eine vernünftige, soweit das möglich ist, eine vernünftige Absicherung deiner Arbeitskraft hinzukriegen und ignoriere das Thema nicht. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Würdest du dann tendenziell, wenn man jetzt zum Beispiel eine alternative Versicherung abschließt, du machst doch deine Therapie, würdest du dann 5 Jahre nach Therapieende versuchen, eine normale BU abzuschließen
unbedingt.
Und die alte Versicherung kündigen?
Ganz genau. Das wäre absolut der Tipp. Dann irgendwann versuchen, eine BU zu bekommen. Erst die BU abschließen, sodass ich die auch in der Tasche habe und dann die alternative Absicherung kündigen.
Kommen wir zur nächsten Frage von Tim95S. Wie viel Prozent vom Nettogehalt soll man in einen Sparplan investieren und wie viel für den Rest? Also es geht, so habe ich es verstanden, um die 50-30-20-Regel.
Ja.
Da sagen wir ja, 20% von deinem Netto sollst du sparen. Mhm. So, aber jetzt ist natürlich Sparen da nicht spezifiziert zwischen wie viel soll da in den ETF und wie viel zum Beispiel in den Sicherheitsbaustein, der ja genauso wichtig ist. Also generell ist erstmal die Regel, wenn du noch keinen Notgroschen hast, dann geht deine gesamte Sparrate, diese 20%, in den Notgroschen, bis du da deine 3 bis 6 Netto-Monatsgeld
hast. Genau, das ist mal das Wichtigste, dass dein Tagesgeld ordentlich gefüllt ist. Da brauchst du auch nicht über Altersvorsorge oder Ähnliches nachdenken.
Und wenn das jetzt passiert ist, dann ist natürlich die Frage, wie viel Risiko kann man gehen, sollte man gehen. Aber so die gängige Aufteilung ist, du steckst 15% von deinem Netto, also quasi 3/4 von deinem Sparbeitrag in den ETF und 5% von deinem Netto in den Sicherheitsbaustein. Dann bist du bei 75-25, quasi so zwischen 70-30 und 80-20.
Ja, so ungefähr, ja. Dazu muss man dann noch sagen, dass dann der ETF aufgrund des höheren Zinseffektes, ja höhere Rendite schlichtweg, mit der Zeit stärker anwachsen wird. Aber das ist eine Frage für, mit was eigentlich mehr, muss man dann irgendwann mal Rebalancing machen, was vom ETF runternehmen. Aber so würde man das grundsätzlich machen. Die Voraussetzung ist immer, dass dein Notgroschen oder allgemein dein Tagesgeldkonto ordentlich gefüllt ist. Wenn du sagst, entweder mein Notgroschen ist nicht voll oder ich weiß, wildes Beispiel, ich muss nochmal in ein paar Jahren, keine Ahnung, 25.000 Euro für ein neues Auto ausgeben, weil ich komme da nicht drumherum herum. Naja, dann musst du natürlich mehr aufs Tagesgeld sparen. Ja, wenn du sagst, ich will jetzt nicht mehr einen Kredit an die Backe leiern, dafür, dass ich in meine Altersvorsorge investiere, naja, dann macht man halt, was ich, 10-10 zum Beispiel, ne? 10% ETF-Sparplan und 10% aufs Tagesgeld. Oder wenn du einfach ganz dringenden Bedarf hast, weil du schon eine große Ausgabe auf dich zukommen siehst, na, dann muss halt auch mal alles aufs Tagesgeld und ETF-Sparplan 0. So ist die Sache, die flexibel ja auch ist. Es ist ja nicht so, dass es dann auf die Katz war. Das, was du bisher in ETF investiert hast, bleibt ja weiter liegen und entwickelt sich. Klar, wenn du dann auf deinem Tagesgeld genug angespart hast, dann wäre es halt wichtig, den ETF-Sparplan wieder aufzunehmen.
Und was natürlich auch sein kann, zum Beispiel jetzt sagen wir, du wohnst in einer ländlichen Region, deine Eltern haben den Bauplatz für dein Haus quasi als du ein Kind warst, sich schon gesichert und du weißt, oh, ich fange jetzt an zu arbeiten und eigentlich werde ich in weniger als 15 Jahren dein Haus bauen. Dann ist natürlich auch die Frage, ob es nicht die viel schlauere Variante ist, eben einfach immer deine gesamte Sparrate quasi erstmal aufs Tagesgeld und dann immer in Tranchen machst du halt so eine Festgeldtreppe immer über Jahre im Wechsel. Mhm. Aber dass du da natürlich in eine sichere Anlage investierst, damit du dann auf jeden Fall deine Kohle beieinander hast, wenn es daran geht, dein Eigenheim da zu bauen.
Genau. Und auf solche meistens Sicht von wenigen Jahren beim Eigenkapital für die Immobilie hat ein Aktien-ETF nichts verloren. Ja, das wäre komplette Spekulation und kann voll nach hinten losgehen.
Jetzt haben wir noch eine richtig schöne, entspannte Frage zum Schluss.
Eine hast du noch.
Nämlich von Gefi925. Wie teile ich 1 Million Euro auf, dass ich davon leben kann?
Ist das jetzt Investmentpornografie? Nein,
das
ist es nicht.
Okay, da kann man ja mal. Das ist erstmal ein schönes Problem.
Okay, also natürlich die Frage, wie viel ist gut leben sozusagen? Ja, das ist halt die Frage. Und dann ist auch die Frage, wie wir jetzt unsere, wissen wir ja nicht, Fragestellerin oder Frage, wie alt ist sie denn? Also wie lange muss das Geld noch reicht. Ich fange mal mit der ganz einfachen Variante an. Also natürlich wäre es denkbar, vor allem wenn man jetzt keine größeren Ausgaben hat, sondern ja, es regnet so 1 Million, kann ja Erbe sein zum Beispiel, ja, vom Himmel herab.
Ist irgendwie bei Wer wird Millionär geworden, wie auch
ja,
immer.
Ja, aber wahrscheinlich ist es irgendwie Immobilie verkauft worden ist oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Wir sagen ja immer, 3% von deinem ETF kannst du entnehmen vom Anfangswert, ohne dass du jetzt dir wahnsinnige Sorgen machen musst. Also 1 Million Euro in Aktien-ETF und 30.000 Euro jedes Jahr oder am Anfang zumindest entnehmen. Das kannst du sofort machen, egal wie alt du bist übrigens, ja, weil das ist nachhaltig. Du musst dir keine Sorgen machen, dass dieser ETF irgendwie wahnsinnig, also auf die Dauer dann total abschmilzt. Ja. Das mag schon mal zwischendrin der Fall sein, aber es erholt sich ja bekanntlich von irgendwelchen Börsenphasen. Und so könnte man das machen, wenn man dann gewillt ist, diese Schwankungen, die es natürlich dann bei deiner 1 Million im ETF geben wird, auszuhalten. Das ist eigentlich das Wilde dabei. Hast du einen anderen Vorschlag?
Ja, du könntest natürlich, was ihr letztens im YouTube-Video gemacht habt, Leo und du, also unser YouTube-Kollege Leo, wenn du jetzt sagst, du steckst 1 Million Euro in einen ausschüttenden MSCI World und du willst von den Dividenden leben. Und bei 1 Million, das kam mir in dem Video vor, bekommst du dann ja monatlich ungefähr, das muss man natürlich dann runterbrechen und es schwankt, das ist auch wichtig, du hast, das ist kein fixer Betrag, aber so ungefähr 1.700 Euro brutto monatlich. Dann hast du natürlich den Vorteil, die Kursgewinne nimmst du weiter mit und du lebst nur von den Ausschüttungen. Aber ist natürlich auch die Frage, wo man lebt und wie man lebt, ob 1.700 Euro brutto dann reichen. Da geht ja auch die Kapitalertragssteuer noch weg. Weiß ich nicht, ob es hinhaut. Und ich habe mich dann nur gefragt, also wenn du jetzt, ist auch wieder die Frage, wo lebst du und wie lebst du, ob bei der Million es gibt, finde ich, zwei Varianten, die für mich am besten funktionieren würden, von denen du aber nicht leben kannst. Du könntest dir einmal natürlich eine Immobilie kaufen, dann musst du keine Miete mehr zahlen.
Ja, auch denkbar.
Oder auch wenn du in einer sehr teuren, sagen wir, du hast eine Familie und du wohnst in einer eher teuren Region, dann musst du dir nicht mehr viel Geld leihen, weil du relativ viel Eigenkapital mitbringst, was es natürlich auch einfacher macht. Und wenn dann die Immobilie abgezahlt ist, kannst du zusätzlich zur Instandhaltungsrücklage wieder in den ETF investieren und dann bist du fürs Alter richtig gut aufgestellt. Du kannst dann nicht von der Million leben, klar, aber du kannst dann gut leben.
Genau, kannst gut leben. Ich will nur mit meinem Beispiel, mit meinem Radikalbeispiel 1 Million in Aktien-ETFs sagen, das ist ja irgendwie naheliegend zu sagen, ja, ich habe 1 Million, dann kaufe ich mir ein Haus. Ja, also ist auch nicht das Schlimmste, solange man für das Haus übrigens nicht zu viel bezahlt. Das ist der eigentliche Clou an der ganzen Geschichte. Ich wollte damit eigentlich ausdrücken, das ist nicht ein Muss. Es ist nicht so, dass du jetzt einen Kardinalfehler machst, wenn du dir von der 1 Million keine Immobilie kaufst. Kannst du machen, musst du aber nicht. Das ist unsere alte Rede zum Thema Kaufen oder Mieten. Solange du mit dem Geld was Vernünftiges anstellst, Aktien-ETF langfristig, ist es kein Muss, eine Immobilie zu kaufen. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel, weil wir das in unseren Entnahmestrategien bei Finanztipp auch angebracht haben. Wenn du weißt, wie viel du für die Altersvorsorge mal brauchst, das kannst du mittels unseres E-Papers zur Altersvorsorge machen und sagen mal, da steht jetzt, da findest du so eine Zahl von 600.000, 700.000 Euro. Ja, dann könntest du sagen, das ist ein relativ simples Beispiel, weiß nicht ganz, aber ja, das packe ich auch, ich packe das aufs Depot, ja, vielleicht ist da ja schon was drauf, wie auch immer. Ich schaue, dass auf meinem Depot 600.000, 700.000 Euro liegen. Altersvorsorge, Haken dran. Ja? dann bleiben, sagen wir, es sind 600.000 Euro, dann bleiben 400.000 Euro übrig. Dann kann ich zwei Sachen machen. Erstens, ich brauche keinen ETF-Sparplan mehr. Ich habe sofort im Monat, weiß ich nicht.
Das wäre auch meine Variante 2 gewesen. Einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt, meine Altersvorsorge ist abgedeckt. Du könntest ja sogar sagen, du nimmst die Kohle, ohne das nachzurechnen, 200.000 Geldmarkt-ETF, 800.000 weltweite Aktien-ETF,
zum Beispiel
Altersvorsorge erledigt und dann machst du nicht mehr 50, 30, 20, sondern 50, 50.
Genau, dann brauchst du deine 20% oder 15% oder 10% Spar nicht und hast im Monat sofort ein paar hundert Euro mehr zur Verfügung, die du einfach guten Gewissens ausgeben darfst.
Ja.
Schon mal keine so schlechte Rendite. Und jetzt kommt noch was. Wenn du dein Aktien-ETF-Depot aufgefüllt hast auf, egal, 600.000 oder 800.000.
Das, was du halt bräuchtest. E-Paper verlinken wir auch.
Genau. Der Rest, 200.000, 400.000 auf dem Tagesgeld- oder Geldmarkt-ETF, das kannst du auch ausgeben. Das kannst du einfach ausgeben. Das musst du nicht alles auf einmal ausgeben. Do whatever you want. Ja, so,
Porsche, wirklich, kauf.
Brauchst du nicht. Das Geld brauchst du nicht. Ja, so. Und wenn es halt leer ist, dann ist leer und es geht ja deshalb auch nicht so schlecht. Ja, Punkt. Das Einzige ist nur, ich würde mir jetzt keinen übertriebenen Lebensstil aneignen sozusagen, weil wahrscheinlich reichen die, was auch immer, 200.000, 300.000 nicht für ewig. So, das ist der einzige Punkt. Aber du hast ja jetzt schon einen höheren Lebensstil, weil du brauchst keine Altersvorsorge mehr.
Was du natürlich auch machen kannst, bevor wir zum Ende unserer Folge kommen, wenn du jetzt sagst, du machst diese Variante 600.000, das ist deine Rentenlücke, die ist damit gefüllt in den Aktien-ETF. Jetzt hast du noch 400.000 übrig. Du kannst natürlich auch mit diesen 400.000 Euro dann eine Immobilie anzahlen. Auch deine Altersvorsorge ist geregelt.
Auch denkbar.
Du hättest eine Rücklage, auch falls irgendwie Probleme, klar ist das immer schwierig, das mit einem Aktien-ETF und so weiter, aber trotzdem, deine Altersvorsorge ist geregelt. Warum kaufst du dir dann nicht eine Immobilie, die mit deiner jetzigen gleichwertig ist, damit du irgendwann keine Miete mehr zahlen musst und deine Altersvorsorge ist auch noch geregelt? Davon kannst du zwar jetzt nicht leben, aber du steuerst auf ein absolut entspanntes Ende deines Arbeitslebens zu.
Absolut. Aber nochmal, also total gute Option, da habe ich halt den Stress, die Immobilie zu finden, kann ich aber absolut nachvollziehen, würde ich vielleicht selber auch so machen. Ich wollte nur die Message rüberbringen, wenn du 1 Million in Aktien-ETF investierst, stehst du am Ende im statistischen Mittel, könnte man sagen, ja, hängt natürlich von der Immobilie ab, auch nicht schlechter da. Es ist kein, was ich mir gerade vorgeschlagen habe, ist kein Muss, du machst keinen dramatischen Fehler, wenn du das nicht machst. Es ist nur wichtig, dass du mit dem Geld, das du hast, was Sinnvolles anfängst. Aber du musst auch nicht alles investieren, wie wir gerade gesagt haben, du kannst auch ordentlich davon was ausgeben.
Ja. Das ist doch irgendwie ein schönes Ende für unsere Folge.
Besser geht's gar nicht.
Vielen Dank für eure Fragen. Stellt sie auch weiterhin. Wir freuen uns sehr und versuchen sie zu beantworten oder auch immer mal wieder mehr davon zu beantworten, damit wir ein bisschen was abarbeiten können. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, ganz egal, wo unseren Podcast anhört oder anschaut. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Und wenn ihr das macht, den Podcast weiter zu empfehlen oder ihn gut zu bewerten, dann hilft das auch, dass dieser Podcast noch von noch mehr Menschen gefunden wird, die auch wirklich auf unsere ehrlichen Rat, unsere ehrliche Meinung, unabhängige Meinung angewiesen sind, die vielleicht auch mal einer schlechten Empfehlung, einer schlechten Beratung, zum Beispiel zu einem völlig überflüssigen und viel zu teuren Rürup-Vertrag, nur mal um ein Beispiel aus der heutigen Folge zu nehmen, sonst ja letztendlich ungeschützt darauf reinfallen würden. Also damit hilft ja auch das Spread the Word, ja, the good word an der Stelle. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Ciao.